Guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich heute da sein darf und zu euch reden darf. Die mich nicht kennen, ich bin hier Hauptleiter der Jungschi und habe letztes Jahr ein Fernstudium angefangen in Theologie. Darum darf ich auch heute hier stehen und euch etwas erzählen. Ich finde es mega cool, dass Junge in dieser Gemeinde die Möglichkeit bekommen, das zu machen, was ich machen kann. Dass sie die Möglichkeit bekommen, zu predigen, etwas weiterzugeben, was sie auf dem Herzen haben. Und ich möchte heute Morgen mit euch ein bisschen weitergehen in dieser Serie, die wir haben, SOS, Save Our Souls. Ich möchte aber nicht direkt weiterfahren mit der Rettungsmission, also wie wir Leute retten können, sondern mir geht es heute ein bisschen um das Rückwärtige. Was braucht es hinten dran? Und hinten dran braucht es vor allem einen Nachwuchs, der nachkommt, der brennt, und wo nachher die Rettungsmission weiterführen kann. Und genau das möchten wir heute miteinander anschauen. Und das Thema ist, entdecke das Potenzial der Jungen. Zum Start möchte ich euch eine kleine Geschichte erzählen. Das ist eine wahre Geschichte. Und ich erzähle nicht, um wer es geht. Der Mann ist am 4. Januar 1643 als Sohn von einem erfolgreichen und adligen Schafzüchter in Woolthorpe in der englischen Grafschaft Lincolnshire geboren. Sein Vater ist vor seiner Geburt gestorben und da die Mutter im gleichen Jahr einen anderen Mann geheiratet und weggezogen ist, ist er bei seiner Großmutter aufgewachsen. Und die Tatsache, dass er als Kind von seiner Mutter verlassen worden ist, ist wahrscheinlich der Grund für sein später komplizierte und labile Wesen, das er hat. Nach dem Tod von ihrem zweiten Ehemann ist die Mutter zurückgekommen und hat wieder bei ihm gewohnt, oder er bei ihr besser gesagt. Er hat zuerst in seinem Dorf Dorfschule besucht, hat dann auch später gewechselt an eine Latinschule und wegen seinem eigenbrötlerischen und verschlossenen Charakter war er immer ein Aussenseiter gewesen. Er ist von seinen Mitschülern gecancelt worden, oder wie man heute sagt, er ist gemobbt worden. Das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass er sich immer mehr zurückgezogen hat. Und er hat nur noch gelesen. Alles Mögliche, was er gefunden hat, hat er gelesen und hat sich völlig auf das konzentriert. Seine schulischen Leistungen sind der Bach ab. Und seine Mutter hat dann reagiert und hat ihren Sohn zu einer Apothekerfamilie gebracht, die ihn aufgenommen hat. Dort hat er ein besseres Umfeld gefunden und hat auch die Möglichkeit gehabt, weitere Bücher zu lesen und seinen Drang nach dem Forschen auszuleben. Und eben, er war wirklich ruhig und er war nicht gut in der Schule. Und trotzdem hat ein Pfarrer seine mathematischen Fähigkeiten, sein Talent entdeckt und hat dafür gesorgt, dass er ein Stipendium bekommt. Er hat nachher angefangen zu studieren am Trinity College in Cambridge und hat das kurz später abgeschlossen. Schon in seiner Kindheit hat er nämlich gezeigt, dass experimentelle Forschung und wie die Konstruktion von Geräten und alles, was mit Mathematik zu tun hat, ihn völlig fesselt. Der junge, introvertierte, manchmal auch schwierige und gemobbte Bub, kennen wir alle. Er hat sein Studium abgeschlossen, er hat später an der Uni einen renommierten Lehrerposten übernommen. 200-300 Jahre später ist dann der Stephen Hawking an gleicher Stelle gehockt. Und der junge Mann war der Isaac Newton. Also einer der bekanntesten Physiker, Mathematiker von unserer Zeit war früher ein Kind, das störrisch war, keine Lust hatte und gemacht hat, was er wollte. Und nur durch die Förderung dieser Apothekerfamilie und von diesem Pfarrer konnte er sein Potenzial ausleben. Sein riesiges Potenzial, das er hatte, nur ein bisschen. Und alles nur, weil ein paar Leute etwas in ihm gesehen haben, wo die anderen nicht gesehen haben. Mega cool, wie auch ein störriges Kind oder ein schwieriges Kind so viel Potenzial von Gott bekommen hat, dass er später so etwas darf, ja, dass er uns so viel mitgeben kann. Im mathematischen Sinn, aber das ist genau gleich auch für uns, dass wir unseren Kindern etwas mitgeben können, was sie nachher können, immer weitertragen. Wer weiß, vielleicht Wer Isaac Newton den Äpfel auf den Kopf geht, als er unter dem Baum gehockt ist, und er hat gefunden, pfff, geht er halt, oder? Aber nein, sein Denken hat ihn dazu angetragen, herauszufinden, warum geht jetzt der Äpfel immer am Boden. Und das hat schlussendlich unsere Mathematik und unsere Physik verändert. Mir wäre es lieber ohne das ganze Zeug, es wäre ein bisschen einfacher, wenn wir einfach 1+1 rechnen können. Aber es ist nicht schlecht, hätte er es mal erfunden oder herausgefunden. Gut. Ich möchte euch jetzt vor allem auch noch danken. Ihr alle, die hier hocken, geht es nicht darum, dass ihr die Jungen sind, die meisten nicht mehr so. Aber es geht darum. Ich darf das als Junge, glaube ich. Es geht darum, dass ich euch möchte danken für all das, was ihr investiert habt in die Jugend. Das heisst, in mich und was ihr jetzt noch investiert, die kommen oder die schon vor mir gewesen sind. Es braucht extrem viel, dass du gefördert werden kannst, dass du wachsen kannst in dem Potenzial, das man hat. Und das braucht die ganze Gemeinde. Jede Generation braucht es. Und ich möchte euch etwas lesen aus dem 5. Mose. Das ist gerade nachdem der Mose die 10 Gebote erhalten hat, ist er wieder zum Volk und hat gesagt, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr ist einer. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieb haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen. Der Mose hat das ihnen weitergegeben, hat gesagt, schaut, das ist euch ein Auftrag. Liebt Gott von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und lebt ihn noch und nehmt ihn euch ein Herz auf. Es geht aber noch weiter, da kommt der zweite Auftrag. Und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Also es ist ganz klar, sie hat ihnen gesagt, das sind die 10 Gebote, liebe Gott von ganzem Herzen und alles, was ihr wisst, geht es weiter. Wenn ihr es nicht weitergebt, geht es niemand weiter. Das ist also der Auftrag an die ältere Generation gewesen. Gebt euch ein Wissen, alles, was ihr habt von Jesus, also von Gott, ganz weiter. Und das ist unsere Aufgabe als Gemeinde, dass wir den Jungen das weitergeben, im Kigo, in einer Jungschi, wo auch immer, dass wir den Kind das weitergeben können, die Heime. Und es geht jetzt nicht nur an die Eltern, die Kinder tagtäglich um sich haben, sondern es geht um jeden. Lasst uns doch Brunnen sein, die einfach immer plätschern. Das Wort Gottes kommt immer raus. Und wenn die Kinder in unsere Nähe kommen, sie haben gar keine Wahl. Sie werden einfach immer mit dem Wort Gottes in Berührung kommen. Immer wieder von Neuem dürfen sie von Gott hören. Dass sie ständig in dieser Gegenwart vom Wort Gottes sind. Weil schlussendlich, wir müssen in unsere Jugend investieren, in unsere Kinder oder in die Jungen, weil es ist unsere Zukunft. Ohne eine Zukunft oder ohne Leute, die nachkommen, wird jede Rettungsmission irgendwann scheitern. Und zwar nicht, weil sie schlecht war oder nicht gut organisiert, sondern einfach, weil niemand mehr da ist, der es machen kann. Ich werde auch nicht gerade mit 80 noch jüngste Hauptleiter sein. Ich habe jetzt auch andere Ziele gesehen. Aber wenn ich nicht schaue, dass ich in jemanden investieren kann, dann mache ich es halt mit 80, ja? Selber schon. Nein, ihr wisst, was ich meine. Es geht wirklich darum, ohne Zukunft, ohne die Jugend, verlieren wir eine ganze Generation, vor allem wenn wir in die Leute investieren. Wir verlieren eine ganze Generation und das wird nachher weitreichende Folgen haben. Wenn eine Generation fehlt, hast du einfach ein riesen Loch von 20 Jahren, das du irgendwie auffüllen musst. Wenn ihr es merkt, ich will wirklich über Kinder reden heute. Kommt auch ein bisschen, ja, sehr viel mit Kindern zu tun. Und ich werde jetzt euch mal fragen, was kennt ihr für Eigenschaften von Kindern? Dann wird es einfach reinrufen. Sehr gut. Neugierig. Ehrlich. Sorry. Fragend. Hartnäckig, ja. So, in meiner Flipchart-Schrift noch ein bisschen arbeiten, merke ich gerade. Sonst noch? Ich schreibe zuerst im Moment leben. He? Mühsam. Ich habe mich noch gefragt, ob sich jemand getraut zu sagen. Sonst hätte ich es dann nachher gesagt. Sonst gerade noch etwas? Entschuldigung. Gut. Wir lassen es mal da, es würde noch sicher viel mehr geben. Aber es ist noch spannend, es sind eigentlich alle Punkte, die ich nachher aufgegriffen habe, sind jetzt genannt worden. Bin ich froh, sonst würde ich sie vielleicht vergessen. Wir fangen, ich habe 5 Punkte, die ich euch weitergeben möchte. Der erste Punkt ist, Kinder sind Jesus sehr wichtig. Als ich mir das Thema ausgesucht habe, ich werde über Kinder reden, das erste, was mir in den Sinn kam, ist, in Markus steht doch ein Vers, den bringe ich sicher nicht. Den kennt nämlich jeder schon. Ich habe dann probiert, den rauszulassen. Und ich lese jetzt Markus 10. Weil ich habe entschlossen, es kann nicht sein, dass so ein Vers fehlt in einer Predigt, wo es um Kind geht. Das geht nicht. Ich habe es probiert, geht nicht. Es steht Markus 10, 13 bis 16. Und man brachte Kinder zu ihm, damit er sie berühre. Die Jünger aber fuhren sie an. Als Jesus das sah, wurde er unwillig und sagte zu ihnen, lasst die Kinder zu mir kommen, hindert sie nicht, denn solchen gehört das Reich Gottes. Amen. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht annimmt wie ein Kind, wird nicht hineinkommen. Und er schließt sie in die Arme und legt ihnen die Hände auf und segnet sie. Kann nicht fehlen. Tut mir leid, wenn ihr nicht zum 100. Mal gehört, aber der Vers ist so elementar für das Wesen von Jesus, wie er mit Kind war, dass er einfach nicht fehlen kann. Und Jesus war in dieser Zeit gerade in der Umgebung von Judäa gewesen, und er ist kurz vorher von den Pharisäern geprüft worden. Und das war nicht einfach so eine Ausfrage gewesen, sondern das ist recht zur Sache gegangen. Und ich nehme an, er war müde gewesen, oder erschöpft. Und er hat dann mit den Jüngern sich zurückgezogen. Und genau dann kommen Leute mit Kind. Hey, schau da, Kind. Und ich weiss, wie es ist. Man hat ein Lager, Mittag hat man schnell 5 Minuten Ruhe. Die 5 Minuten sind extrem schnell vorbei, wenn ein Kind kommt. Und vielleicht ist es auch den Jüngern so gegangen. Sie sind erschöpft, sie sind müde gewesen. Und dann kommen Leute, die Kinder bringen. Und sie haben sie zuerst wegschicken. Aber Jesus ist so völlig anders. Er sagt, bringe die Kinder zu mir. Ich nehme mir Zeit für die Kinder, für jedes Einzelne. Ich will jedes Kind segnen und ich will es in den Arm nehmen. Und ich denke, das war für die Jüngeren eine rechte Lehre. Jesus ist so anders als wir. Er nimmt sich Zeit, auch wenn er müde ist, wenn er erschöpft ist für die Kinder. Und er hat die Kinder vor allem gesegnet. Er hat nicht ihnen auch gesagt, ja, es war Liebe, sondern er hat sie wirklich gesegnet. Mit der Kraft Gottes. Und warum sollten wir das nicht auch machen? Unsere Kinder segnen. Und wir wollen das nachher im Anschluss an die Predigt machen. Ich habe alle Kinder aus dem Kigo auf die Zettel geschrieben. Und dann werden wir es nachher schlussendlich umgeben, wo jeder eins ziehen darf. Wo ich euch einfach bitte, dass ihr das Kind segnen. Weil das ist unsere Zukunft. Sie sitzen zwar unter uns, aber sie brauchen es viel mehr, als wir manchmal denken, oder das Segen von Gott. Und warum sollte man Kind segnen? Erstens hat es Jesus gemacht, zweitens hat es eine wahnsinnige Kraft. In den Lagern, wir haben es eigentlich immer gut, super Zusammenhalt, Gemeinschaft, aber irgendwann merke ich so, Mittwoch, also schon das halbe Lager durch, ist jeder müde, die Leiter sind müde, die Kinder sind müde. Es fängt an von Reibereien geben, es gibt Streit. Und irgendwann kommst du an den Moment und denkst, ey, nein, es kann doch nicht sein. Und wir Leiter haben jeden Morgen Leiterandacht, wo wir zusammen beten und den Tag noch besprechen. Und wir haben dann mal angefangen, hey, wir tun uns nicht mehr in den Input hören, sondern wir tun einfach unsere Kinder segnen. Das haben wir dann angefangen. Und ich bin ehrlich, am Anfang so, ja, wir tun einfach für die Kinder beten, das wird dann schon, oder? Oh, sind wir auf die Welt gekommen. So ein Unterschied habe ich noch nie gesehen für Kinder. Kinder, die sich anstreiten am Tag vorher, stehen am Morgen auf. Das ist ein riesen Friede in diesem Lager. Und warum sollten wir das nicht auch in der Gemeinde machen, nur in den Lager? Darum möchten wir das nachher machen. Dann der zweite Punkt ist, auch wir dürfen von den Kindern lernen. Wir können sogar extrem viel von den Kindern lernen. Kinder haben vor allem in den jüngeren Jahren eine geistliche Natürlichkeit oder eine natürliche Geistlichkeit, wo ich eigentlich fast neidisch drauf bin. Für sie ist einfach, Gott kann das, weil er ist Gott. Und Gott kann das, weil er ist Gott. Und wie sind wir? Ja, ich probiere es mal selber da etwas zu flicken und machen. Und irgendeines kommt mir dann vielleicht auch in den Sinn, dass ich jemanden habe, der mir helfen kann. Weil wo finden wir die beste Lösung? Immer in der Gegenwart von Jesus. Und für Kinder ist das so normal. Wenn man krank ist, tut man beten. Das kommt mir nicht in den Sinn. Ich muss zuerst mal schauen, dass ich nicht krank bin am nächsten Tag, dass ich arbeiten kann, oder? Aber das kommt mir nicht in den Sinn, dann gerade zu beten. Und Kinder sind wirklich so, wir haben ein Lager, ein Kind gehabt, das hat sich verletzt, es hat blutet, nicht nur ein bisschen, so richtig. Und dann kommst du zuerst mal so, oh, was muss ich machen? Ich muss schauen, wir können ins Spital, ich muss den Eltern anrufen, ich muss schauen, dass es dem Kind gut geht. Und dann kommen Kinder, das ist ein grosses, das war ein Auffahrtslager, dann kommen so 10, 20 Kinder und sagen, ja, wir wollen zu dem. Dann habe ich gesagt, nein, das geht jetzt nicht, wir müssen schauen, dass es dem wieder gut geht und dann müssen wir ins Spital. Mal weggeschickt. Es ist wieder einer gekommen und hat gesagt, weißt du, wir möchten für ihn beten. Oh, beten für Kinder. Wir haben dann die Kinder hergenommen und die 10, 15 Kinder einfach für das Kind können beten. Das war so natürlich für sie. Ja, es ist verletzt, wir beten. Und ich, wie eine Hornocht, alles umgesäckelt und gemacht. Aber für Kinder ist das so logisch. Wenn jemand krank ist, wird gebetet. Und das ist da, wo ich extrem lernen konnte, von den Kindern. Und zwar einfach, weil sie das wollen. Weil sie es glauben, dass Jesus kann heilen. Und in dem sind Kinder ein riesen Vorbild für mich. Dass sie einfach die Natürlichkeit haben. Gott ist Gott. Und für Gott ist nichts unmöglich. Gar nichts. Wir haben uns da drauf neugierig und fragend. Hartnäckig haben wir jetzt vorher gerade gehabt, dass sie nochmal gekommen sind, dass sie beten dürfen für Kind oder fürs Kind. Und das sind alles so Eigenschaften, die Kinder einfach in sich haben und die extrem positiv sind grundsätzlich. Neugierig und fragend, das ist der nächste Punkt. Kinder sind sehr offen für den Glauben. Kinder sind wirklich neugierig. Sie wollen alles wissen. Je älter das werden, umso mehr. In den Jungs habe ich die Ältesten, das sind gerade so Teenies, die haben Fragen. Das ist unglaublich. Aber es ist mega cool, mit diesen Kindern zu diskutieren über ein biblisches Thema. Das ist mega wertvoll. Nicht nur, weil du nachher denkst, was sind das für Fragen, wieso habe ich die eigentlich noch nie gestellt, sondern weil sie sich wirklich mit dem Glauben auseinandersetzen. Das sind dann nicht Fragen, ja, wieso sind es dort 5 Fische gewesen? Das ist noch relativ gleich. Das sind Fragen, du in der Schule haben wir gelernt, Dinosaurier, 235 Millionen Jahre, he? Bibel, zeig mir mal. Da bist du als Leiter auch da und denkst, oh, das ist eine gute Frage. Cool. Und falls du jetzt da drin hockst und eine perfekt ausgearbeitete Antwort hast auf diese Frage, melde dich bitte bei mir. Dann können wir dich nämlich als Fragebeantworter in den Jungschen einstellen. Dann haben wir nämlich das erledigt. Und das kommen wirklich gute Fragen von diesen Kindern. Und wir unterschätzen doch meistens, das sind doch Kinder, aber sie wissen viel mehr und haben viel mehr Wissen, als wir glauben. Wenn wir einmal so ausgearbeitete Andachten haben, ist meistens ja, von 5 bis 11 ist das Hauptthema Gott liebt dich. Das ist einfach mal so übers Band raus, 6 Jahre lang ist das das Hauptthema. Die sagen nicht, dass das nicht wichtig ist, dass sie das wissen. Aber das Kind interessiert viel mehr, als dass sie Gott nur liebt. Die wollen viel mehr darüber wissen. Es ist nicht so, dass sie einfach nur das brauchen. Sie wollen viel mehr. Tun wir unsere Kinder nicht unterschätzen mit dem, was sie wollen. Mit dem, was sie wollen wissen. Tun wir ihre Neugier und das, was sie wollen wissen, dass wir beantworten und ihnen Fragen auf den Weg geben, dass sie das mitnehmen können. Eine andere Frage, die ich schon bekommen habe von einem Bub, wo die Eltern nicht gläubig sind, war nach einer Andacht: Du Simon, gell, wenn meine Eltern nicht glauben, dann kommen sie nicht in den Himmel. Und das war ein 9-jähriger Bub. Und jetzt kann mir einer sagen, der hat nur begriffen, Gott liebt mich. Du hockst einfach dort und schluckst dir schon mal. Dass einfach ein 9-jähriger Bub einfach weiss, was es heisst, wenn man mit Jesus unterwegs ist. Und das ist so viel mehr. Tun wir sie wirklich nicht unterschätzen. Weil ich persönlich glaube, dass Kinder eine riesen Autorität haben im Himmel und auf dieser Erde. Das sind nicht einfach nur Kinder und die können nichts oder sind noch zu jung. Sondern die Kinder können für Kranke beten. Sie können Kranke gesund machen. Sie können vom Heiligen Geist erfüllt sein. Sie können den Heiligen Geist weitergeben. Das glaube ich, das können Kinder. Weil Kinder sind viel näher an Jesus dran als wir manchmal. Der vierte Punkt, das ist fast der wichtigste für mich, ist das Potenzial für eine neue Leiterschaft. Das ist das, was ich am Anfang angesprochen habe. Ohne Zukunft und Leute, die sich investieren für die Gemeinde oder für irgendeinen Verein, geht es kaputt. Und wo haben wir das grösste Potenzial? Da unter uns jetzt momentan. Im Kigo, Kind, wo in 15, 20 Jahren da oben sind. Wer weiß, vielleicht hast du die Heime den nächsten jüngsten Hauptleiter oder den nächsten Gemeindeleiter bei dir. Wer weiß es? Gott weiß es und es liegt an uns, dass wir den Kind die Förderung mitgeben können auf den Weg, wo sie brauchen, damit sie auch ihr Potenzial und ihr Talent ausleben können. Und Nachfolgeregel, das klingt immer so, ja, das ist so, schauen wir dann schon, wenn es dann mal so weit ist, wenn ich dann mal aufhöre, finde ich schon jemanden. Aber es ist extrem wichtig, weil an dem kann alles scheitern. Und das ist auch ein völlig biblischer Gedanke, Nachfolgeregel. Wir lesen im Timotheus, der Paulus schreibt im Timotheus, er hat ihn kennengelernt und er hat sein Potenzial erkannt. Er hat ihn mitgenommen auf Reisen und hat ihn auch immer wieder eingesetzt mit sich auf der Reise. Sie haben zusammen viel Wunder erlebt, aber auch Verfolgung und Negatives. Aber der Paulus hat im Timotheus viel mehr gesehen als andere. Er hat sein Potenzial gesehen und er hat es gefördert und hat ihn nachher als Gemeindeleiter eingesetzt, als Verantwortlicher. Er hat jetzt aber nicht gesagt, Timotheus, da, deine Gemeinde, schöne, und ist gegangen. Sondern er hat ihn immer wieder betreut. Er hat ihm immer wieder Briefe geschrieben und sonst auch Kontakt gehabt, besucht. Er hat nicht gesagt, mach einmal. Sondern er hat ihn begleitet und hat ihn gecoacht, sozusagen. Und wir lesen im 1. Timotheus 4, 12 bis 14. Niemand hat das Recht, auf dich herabzusehen, nur weil du jung bist. Sei den Gläubigen ein Vorbild in allem, was du sagst und tust, ein Vorbild an Liebe, Glauben und Reinheit. Widme dich bis zu meinem Kommen, mit ganzer Kraft dem Vorlesen der Heiligen Schrift, dem Ermahnen und Ermutigen der Gläubigen mit dem Lehren. Lass die Gabe nicht ungenutzt, die dir durch Gottes Gnade geschenkt worden ist. Du hast sie ja aufgrund eines prophetischen Wortes und unter Handauflegung der Ältestenschaft bekommen. Wir lesen, der Timotheus war wirklich eher jung. Und Es hat ihn aber nicht daran gehindert, seinen Auftrag richtig zu machen. Aber nicht nur einfach, weil er ein Siebensicht war, sondern weil auch der Paulus ihn coachen. Der hat ihm ganz klar gesagt, was er machen muss. Er soll die Heilige Schrift lesen. Er soll ermahnen, ermutigen. Das ist all das, was er ihm gegeben hat. Er sagt, Timotheus, schau, das ist dein Auftrag für die Gemeinde. Mach's. Und durch die Aufgabe, die er selbstständig machen konnte, hat er auch wachsen. Als Person, als Mensch. Und ich habe euch ein Bild mitgebracht. Und zwar bin ich die letzten 4 Wochen Militär gewesen. Ich bin in der Rettungstruppe, das ist so Pseudo-Feuerwehr von der Armee. Das ist ein Foto von einer Übung, die wir hatten. Das ist der sogenannte Affenkäfig. Da hat keine Affen drin. Dann nennt sich einfach, das sind ganz viele so Gitter. Die sind meistens oben noch gedeckt. Das sind einfach so Kästchen aneinandergereiht, wo du nachher mit dem Atemschutz musst durchroppen. Oder durchlaufen und deine Aufgabe erledigen. Das ist wirklich aus der Feuerwehr. Und dort ist auch am Anfang das zweite oder das dritte und dann schaut, da innen hat eine verletzte Person oder irgendwie ein Kanister mit schädlichem Stoff, findet den. Und dann geht es darum, dass die durch die Gitter laufen und ihren Weg finden. Jetzt auch so Klappen, wo du irgendwie plötzlich mal an die Wand herlaufst und dann merkst, ah, musst du Klappen aufmachen. Und das Foto ist nicht drinnen entstanden, sondern aussen war eine Kontrollkamera im Kontrollraum. Weil drinnen ist es stockdunkel. Ich habe dann mal gefragt, ob ich schauen, wie dunkel das ist. Dann hat er gesagt, ja. Die erste Tür, kannst du mal liegen, hat er zugemacht. Und dann ist so, ja, hat so ein bisschen Licht noch gehabt. Noch die Hand gesehen. Ja, jetzt machst du die zweite Tür auf und gehst hier. Dann gehst hier. Und das ist alles voller Rauch und stockdunkel. Du siehst sie nicht. Du siehst deine Hand vor deiner Nase nicht. Und es ist wirklich dunkel, du hast keine Chance, dort etwas zu sehen. Und gewisse Leute, die das schon mal gemacht haben, ist das kein Problem. Wenn du aber einer bist, der das sonst nicht macht in der Feuerwehr, kommst du dir gerade mal schnell ein bisschen ins Rudern. Es ist stockdunkel, du siehst nichts, du musst irgendeinen Auftrag erledigen. Ja, genau. Aber es ist genau so, wie wahrscheinlich beim Timotheus war. Er ist in eine Aufgabe hineingesetzt worden, die er noch nie gemacht hat. Paulus hat gesagt, da Timotheus, leite du die Gemeinde, mach. Hallo miteinander. Das ist relativ schwierig wahrscheinlich. So habe auch ich mich gefühlt, als ich Hauptleiter geworden bin. Du bist am Anfang auch ein bisschen am Rudern. Es ist alles neu, du hast mehr Verantwortung. Was machst du denn? Ich war bei ihnen auch so gewesen. Aber es gibt Möglichkeiten, es gibt eine Lautsprecheranlage dort drin. Du kannst von außen das Knöpfchen drücken, kannst mit ihnen reden. Schaut vielleicht mal, unten hat es vielleicht eine Klappe. Oh, Klappe. Und das ist genau gleich wie beim Timotheus. Er hat den Paulus gehabt, der ihm immer wieder von außen etwas gesagt hat. Er hat gesagt, schau Timotheus, das ist dein Auftrag. Du das Wort lehren. Du Vorbild sein. Du deine Gaben ausleben. Genau so war es bei mir. Ich hatte Coaches, ich hatte den Vorstand, wo ich hergehen konnte und sagen, hey, ich habe ein Problem, was mache ich? Und das ist mir geholfen worden. Es ist wichtig, dass wir mehr Leute in Verantwortung stellen, auch junge Leute, dass wir sie nicht allein lassen. Klar, du lernst meistens nur aus den Fehlern, die du mal gemacht hast. Das ist auch gut, dass sie das machen dürfen. Das müssen wir auch. Aber jeder in einer Verantwortung braucht jemanden, der ihm hilft. Und was es denn für Auswirkungen hat, wenn man in Verantwortung steht und die Verantwortung dafür übernehmen, lesen wir in den nächsten Versen, in den 15 und 16. Dort steht, konzentriere dich also ganz auf diese Aufgaben, lass dich durch nichts beirren, dann werden die Fortschritte, die du im Glauben machst, allen sichtbar sein. Gib Acht auf dich selbst und auf das, was du lehrst. Halte dich treu an alle diese Anweisungen. Wenn du das tust, wirst du sowohl dich selbst retten, als auch die, die auf dich hören. Was für eine Zusage für einen jungen Mann in Verantwortung. Wenn du deine Aufgabe erledigst, wirst du dich selber retten können und alle, die dir zuhören. Nicht nur dich, sondern einfach jeden. Und sie brauchen jemand, der sie coacht. Und wer ist das in einer Gemeinde? Die ältere Generation. Die, die schon weiter sind im Glauben, die schon mehr Erfahrung haben. Es braucht genau euch, um die Jungen können pushen und sie in ihrem Auftrag können weiterzubringen. Weil wenn wir unsere Kinder können prägen können, wenn wir sie können coachen und ihnen da weitergeben, wo wir wollen oder wo sie brauchen, können wir unsere Zukunft verändern. Unsere Region, unsere Nachbarschaft. Nur durch das. Sonst wird es irgendwann zu Grund gehen. Und noch ein letzter Punkt, der fünfte, ist für mich, Quantität ist nicht gleich Qualität. Es geht nicht darum, dass wir möglichst viel retten können oder möglichst viele Kinder ausbilden können. Das bringt auch nichts, wenn wir einen 30 Pastoren haben in 10 Jahren in unserer Gemeinde. Es geht mir darum, dass, wenn wir auch wenig Ressourcen haben, wenig Kinder zum Beispiel, dass wir es gleich ausnutzen und Qualität sehen können. Als ich im 2008 angefangen habe als Minileiter, so als 15-jähriger Simon, kommst du ins grosse Leiterteam mit all diesen Leitern, die seit Jahren die coolen Programme machen. Das ist schon mal so, oh, jetzt bin ich auch dabei. Und dann hast du mal Ideen. Ja, wir könnten das, das und das können wir besser machen. Und dann merkst du, ah, wir sind 10 Leiter und wir haben 5 Kinder. Machen wir ein riesiges Geländespiel, 2,5 gegen 2,5. Geht nicht. Und das war wirklich so gewesen. Wir hatten dort extrem wenig Kinder gehabt. Und es ist nicht einfach gewesen für uns alle. Du hast 5 Kinder und denkst dir, was mache ich am Samstagnachmittag mit 5 Kindern? Da würde ich auch 2 Leiter längen, oder einen. Was machen denn 10? Aber in dieser Zeit ist man nicht im Selbstmitleid vertrunken und hat gesagt, oh, was haben wir falsch gemacht, dass wir kein Kind haben. Sondern man hat dort extrem viel Zeit investiert, um die Leiter auszubilden oder Kinder nachzuziehen. Und viele von diesen Leitern, die im 08 waren, haben bis letztes Jahr in unserer Jungschi gemacht und haben jetzt dann noch, die meisten nach 10 Jahren, mal etwas Neues gebraucht. Und das ist genau das, was dort richtig gemacht worden ist. Wenig Kinder, aber man hat Qualität reingelegt, dass die Leiter und auch die Kinder ausgebildet werden. Nicht einfach, ja, wir machen halt etwas, das ist lustig, sondern es ist wirklich Qualität, Arbeit gemacht worden. Und wo sind wir heute? Heute dürfen wir die Früchte ernten, die dort investiert worden sind oder die auch in mich investiert worden ist. Heute haben wir 7 Leiter und über 30 Kinder oder momentan etwa 30 Kinder. Und das ist einfach nur etwas richtig gemacht worden. Nicht von mir, sondern von all denen, die vor mir waren. Die haben einen wahnsinnig guten Boden gelegt. Die haben diesen Kindern und diesen Leitern extrem viel mitgeben können und haben ihr Potenzial fördern. Und wegen dem kann ich heute vor 30 Kindern stehen, jeden zweiten Samstag. Nicht, weil ich einfach super bin. Dann würde wahrscheinlich die Hälfte nicht kommen. Aber einfach, weil vorher gut gearbeitet worden ist. Und das ist das, was mir extrem wichtig ist. Tun wir Qualität ausbilden, tun wir ihnen Qualität mitgeben, nicht einfach möglichst viel so Fließbandarbeit abpacken, sondern wirklich Zeit nehmen für die Kinder, für die Jugend. Genau. Weil, eben wie gesagt, vielleicht hast du den nächsten Hauptleiter bei dir. Das weiss nur Gott, aber wir können es fördern und wir können sein Potenzial entdecken. Ich möchte jetzt bitten, dass ihr die Zettel umgeht. Während dem Zettel umgeht, werde ich noch eine Geschichte vorlesen. Es ist auch wieder eine wahre Geschichte, die für mich wirklich aufzeigt, was es heisst, mit Leidenschaft Kinderarbeit zu machen. Was es heisst, in Kinder investieren. Also nicht investieren, sondern was heisst, Leidenschaft mit Kindern unterwegs sein. Es war eine gespenstische Prozession, die viele Bewohner des Warschauer Ghettos am 5. August 1942 mit ansehen mussten. Der berühmte alte Doktor Janusz Korczak, Leiter des jüdischen Waisenhauses Dom Sierot, und seine Mitarbeiterin Stefania Wilschniatska gingen voran. Ihnen folgten etwa 200 ihrer jungen Schützlinge in Viererreihen und einige weitere Betreuer. Ihr Ziel, wohin die SS sie befohlen hatte, war der sogenannte Umschlagplatz am Danziger Bahnhof. Dort bestiegen sie den Zug, der sie ins rund 90 Kilometer entfernte Vernichtungslager Treblinka bringen sollte. Als die Kinder schon einwaggoniert waren, so berichtet der Augenzeuge Igor Neverli später, erfuhr der deutsche Platzkommandant, dass der hagere, alte Mann mit dem kurzen Bart, der die Kinder begleitete, Janusz Korczak hieß. Es fand dann folgendes Gespräch statt. Sie haben den Bankrott des kleinen Jack geschrieben. Es war ein damals in Deutschland populäres Kinderbuch. Ja, ein gutes Buch. Ich habe es gelesen, als ich noch klein war. Steigen Sie aus. Und die Kinder? Die Kinder fahren. Aber Sie können hier bleiben. Sie irren sich, erwiderte Korczak. Nicht jeder ist ein Schuft. Und er schlug die Waggontür hinter sich zu. Vermutlich noch am selben Tag wurde Janusz Korczak zusammen mit seinen Schützlingen in Treblinka ermordet. Auch im Angesicht des Todes wollte er sie nicht im Stich lassen. Denn einen Großteil seines Lebens hatte er der Arbeit mit Kindern gewidmet. Mehr als 30 Jahre hatte das Domsjerok geleitet. Ich weiß, es ist nicht eine Geschichte mit Happy End. Es ist eine sehr tragische Geschichte, aber trotzdem hat es mich zutiefst berührt. Wie der Mann sein Leben lang für die Kinder da war, und er hat investiert und hat ihnen etwas Gutes wollen tun. Und er hat die Möglichkeit gehabt, zu gehen und zu leben. Und er hat es nicht gemacht, weil ihm Kinder so wichtig sind. Das ist für mich ein Vorbild, was es heisst, mit Kind unterwegs zu sein. Nicht nur mit Kindern, mit allen. Wirklich Vollgas geben und nicht aufzuhören am Schluss, sondern bis zum Schluss zu gehen. Lassen wir wirklich uns ja motivieren von dem. Geben wir unseren Kindern das, was sie brauchen, die Förderung, die sie brauchen, damit wir schlussendlich in Zukunft davon profitieren können. Wir möchten jetzt, wie schon angetönt, wir werden das Lied hören. Und einfach jeder, der das Namen hat, tun doch einfach für das Kind beten, tun es segnen, tun es im Namen Jesus segnen und einfach Kraft ausschütten über ihm. Es wird so viel verändern, wenn wir für die Kinder beten können. Und wenn ihr es nicht vergessen, nehmt doch das Zettel mit, tun doch auch unter der Woche für das Kind beten. Es ist egal, welches das ist, ob es sein eigenes ist oder ob es eines ist, das du nicht einmal kennst vom Namen. Egal, Jesus kennt das Kind. Und er weiß, was in ihm steckt und was er noch mit ihm vorhat. Amen.